A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Und ja, auf jeden Fall habe ich für mich selbst entschieden, also so eine Zeit möchte ich nicht nochmal durchmachen. Ich glaube, daher kommt das gewisse Grundinteresse, das Geld nicht zum Konsum zu nutzen oder nicht ausschließlich zum Konsum zu nutzen, sondern eben mit dem Geld dafür zu sorgen, dass solche Probleme für mich nicht mehr wieder entstehen.
Manchmal sorgt das Leben dafür, dass es nicht so geradlinig verläuft, wie man es gern hätte. Oder wie es bei den meisten Menschen auch verläuft. Die Herausforderung ist es, genau dann, wenn es mal nicht so gut läuft, den Weg aus dem Tief zu finden. Nur den wenigsten gelingt es aber, da wieder herauszukommen. Mein heutiger Interviewgast hat den Weg aus diesem Tief geschafft. Wie er es geschafft hat und was er heute macht, das erzählt er im Finanzrocker-Hörer-Interview. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zum ersten Interview im Jahr 2022. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute meinen Hörer und ehemaligen Kollegen Kevin zu Gast. Mit ihm spreche ich über den schwierigen Berufseinstieg, den Umgang mit Geld und natürlich über seinen Weg an die Börse. Im weiteren Verlauf sprechen wir dann über seine Anlagestrategie, sein breit aufgestelltes Einzelaktiendepot und einiges mehr. Genug der Vorrede, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Premiere im Finanzrocker-Podcast. Heute bleibt meine Leitung in meiner Heimatstadt Lübeck und geht nur ein paar Blocks weiter zu meinem ehemaligen Kollegen und Podcasthörer Kevin. Wir wollen heute über Einzelaktien, Geld und einiges mehr sprechen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Kevin.
Hey, hallo Daniel, herzlichen Dank für die Einladung, freut mich dabei zu sein.
Mich freut es auch, denn du bist ja nicht nur Hörer vom Finanzrocker-Podcast, sondern hast in der Vergangenheit auch schon vereinzelte Folgen geschnitten, hast also eine ziemlich enge Bindung zu dem Podcast und das macht unser Gespräch ja letztendlich auch zu etwas Besonderem. Ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja.
Das ist jetzt erst mein zweites Interview aus meinem Berufsleben. Ich glaube, Folge 10 hatte ich auch schon mal mit einem ehemaligen Kollegen von mir. Möchtest du ganz kurz erzählen, wie es dazu kam, dass du das Interesse für die Börse entwickelt hast?
Ich glaube, ich habe in meinem Leben relativ früh eine andere Beziehung zum Thema Geld entwickelt. Oder was meine ich mit andere Beziehung? Also eine recht ungewöhnliche für einen jungen Menschen, würde ich sagen. Mhm. Ich hatte also so eine Zeit, wo Geld so ziemlich knapp war, sage ich mal. Natürlich Geld bei jedem knapp immer. aber gab da halt eine schwere Zeit. Und dadurch hatte ich, glaube ich, ein gewisses Grundinteresse entwickelt, mehr aus dem Geld, was ich habe oder verdiene, zu machen. Mhm. Nach meinem Studium so die ersten 2 bis 3 Gehälter, natürlich erstmal komplett verkonsumiert, alles ausgegeben, aber dann relativ schnell wieder die Erkenntnis gehabt, warte mal, das bringt mich nicht weiter. Ja, ich habe da irgendwie nichts von, wenn ich es ausgebe, es macht mich nicht glücklich. Und zu der Zeit, als dann so diese Erkenntnis kam, hatte ich das große Glück, dass ich da einen sehr interessanten Arbeitskollegen bekam, wie du ja eingangs erwähnt hattest, der dann im Rahmen einer internen Weiterbildung ziemlich interessante Dinge über das Thema Geldanlage erzählte. Genau, so kam das, würde ich sagen. Dann hat sich das natürlich aufgebaut. Dann fingen die interessanten Gespräche mit dir an. Ja, so bin ich reingekommen und habe nicht nur Interesse, sondern auch Leidenschaft sogar dafür entwickelt, würde ich sagen.
Der Vortrag von mir, der war 2016. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Es gab so ein paar Kolleginnen und Kollegen, die Interesse daran hatten, die dann auch gleich mit dem ETF-Sparplan losgelegt haben. Ein großer anderer Teil hat dann so ein bisschen gelästert über Börse ist ja nur Abzocke und da verliert man nur Geld. Also so wie es tatsächlich dann in der normalen Welt dann auch ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das nehme ich auch immer wieder wahr. Immer, wenn man mit Menschen über, ich sag mal, über Börse spricht oder so weiter, dann kommt immer wieder das Thema Abzockerei oder Blasenbildung und ist ja alles nur was für reiche Menschen, ne?
Ja, genau.
Der Klassiker.
Du hast halt diese Vorurteile und die werden ganz langsam abgebaut. Aber ich glaube, bis es soweit ist, dass sich ein überwiegender Teil damit beschäftigt, das wird noch ein bisschen dauern. Und ich glaube, der eine oder andere Crash oder die eine oder andere Korrektur wird auch noch mit zu beitragen, dass die Vorurteile dann vielleicht auch ein bisschen wieder verstärkt werden.
Gehört dazu, würde ich sagen.
Du hast eben gesagt, dass deine Bedeutung von Geld so ein bisschen eine andere ist. In deiner Jugend war es für dich nicht so einfach, oder? Warum genau war es schwierig?
Es gab da so einen größeren Wendepunkt in meinem Leben. Als ich 17 war, stand ich sozusagen auf eigenem Bein, war auf mich alleine gestellt. Das ging ziemlich schnell von heute auf morgen sozusagen. Und dann stand ich da sozusagen, man kann sich so vorstellen, als 17-Jähriger, der auf einmal in einer Mietwohnung war, Miete zahlen musste und sich selbst verpflegen musste und dann natürlich auch erstmal ohne Einkommen. Ich war Schüler. Zu der Zeit meinen Realschulabschluss gemacht. Den habe ich tatsächlich noch zum Glück noch beenden können. So, und dann fing da so eine Zeit an, wo du dir dann auch erstmal überlegen musst, okay, wie mache ich das jetzt? Wie verdiene ich mein Geld? Wie kann ich für diese Kosten aufkommen? Dann wirst du natürlich, ich sag mal so, vom einen Amt zum anderen geschickt, wenn es um Sozialgelder geht. Ich meine, davon gibt es zum Glück welche in Deutschland. Mhm. Ist aber auch nicht in jeder Situation einfach. Und wenn man so einen Spezialfall hatte, wie es bei mir der Fall war, ich war noch nicht erwachsen und so weiter, dann ist das natürlich, oder dann war das zu der Zeit, ich weiß nicht genau, wie es heute ist, war es da nochmal komplexer, würde ich sagen, oder komplizierter, im Sinne von, das eine Amt schickt dich zum anderen und der andere sagt, der andere ist für dich zuständig und umgekehrt. So. Ich wusste aber natürlich, ich werde nicht verhungern. Ich glaube, da muss man sich hier zum Glück zumindest größtenteils keine Sorgen machen. Hatte dann zu der Zeit, also als ich meinen Realschulabschluss dann in der Tasche hatte, mich einfach überall beworben, damit ich überhaupt erstmal Geld bekomme. Also es war mir auch zu dem Zeitpunkt dann erstmal völlig egal, was ich tue, damit ich erstmal wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Hab dann eine Ausbildung im Einzelhandel angefangen. Ich sage bewusst angefangen, weil ich sie später beendet habe, weil es mir überhaupt nicht lag. Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber es gab dazwischen diesen Zeitpunkt, wo mich sozusagen diese, ja, ich sag mal, Ämter hin und her geschickt haben und dem Ausbildungsbeginn gab es nochmal so 3-4 Monate in meinem Leben. Die musste ich irgendwie überbrücken. Das war die Zeit, wo dann, wie gesagt, der eine nicht für mich zuständig war und der meinte dann, der andere ist aber für mich zuständig und hin und her. Also bis zu Ausbildungsbeginn sozusagen gab es dann diese Zeit, wo ich hatte wenige 100 Euro Ersparnisse noch und hatte mir dann ausgerechnet, okay, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt wieder ein bisschen Geld verdiene, habe ich etwas über 1 Euro pro Tag zur Verfügung. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an diese Zeit. Es gab jeden Tag Spaghetti, günstiges Essen. Natürlich hatte ich auch erwachsene Geschwister schon zu der Zeit und ich habe da auch mal mitgegessen und so weiter und hätte da auch immer wieder hingehen können. Aber ich sag mal, in der Zeit, wo du für dich auch bewusst wahrnimmst, du musst jetzt erwachsen werden, du kannst nicht auf der Tasche von anderen leben, möchte man das auch nicht unbedingt. So ein gewisser Ehrgeiz war bei mir auf jeden Fall dabei, dass ich nicht anderen, sag mal, zur Last fallen möchte, ne? Überspitzt gesagt natürlich. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich selbst entschieden, so möchte ich nicht wieder leben. Also so eine Zeit möchte ich nicht nochmal durchmachen. Ich glaube, daher kommt das gewisse Grundinteresse, das Geld nicht zum Konsum zu nutzen oder nicht ausschließlich zum Konsum zu nutzen, sondern eben mit dem Geld dafür zu sorgen, dass solche Probleme für mich nicht mehr wieder entstehen.
Wie hast du es dann geschafft, da wieder auf die Beine zu kommen? Du hast gesagt, du hast jetzt die Ausbildung angefangen, die hast du dann wieder abgebrochen. Und bei vielen Menschen ist es ja so, die haben dann so ein Erlebnis und sagen dann, ist mir jetzt auch egal, ich mache einfach nichts weiter. Was hat dir den Ansporn gegeben, da trotzdem dich nochmal komplett weiterzuentwickeln?
Also ich würde mal sagen, ich war auf jeden Fall auch kurz vor dieser Situation. Also es gab echt viel, viel innerliche Verzweiflung zu der Zeit. Und ich war auch, wie gesagt, kurz davor, auch irgendwie so hinzuwerfen, habe mir aber eben gesagt, das kann es nicht sein. Ich bin jung, ich habe jetzt noch eine Chance, Schulbildung und so weiter nachzuholen, weil ich glaube, natürlich kann man das auch im späteren Verlauf des Lebens machen, aber ich glaube, es fällt einem einfach leichter, wenn man jünger ist. Und haben mir gesagt, so, ich wage jetzt einfach nochmal einen Ansatz, ich setze mich nochmal hin, versuche wirklich was zu lernen, weil ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt auch nie wirklich gute Schulnoten. Ich war zwar jetzt nicht jemand, der 5 und 6 mit nach Hause gebracht hat in den Klausuren, aber so im Schnitt 3 und 4 würde ich jetzt sagen, auch nicht ganz schlecht. Ist nicht schlimm, weil man nicht der Überflieger ist in der Schule, das will ich gar nicht behaupten. Hat mir eben gesagt, so jetzt weiß ich, was für Probleme es wirklich im Leben gibt und habe auch, glaube ich, zum Thema Bildung allgemein ein anderes Verständnis entwickelt. Mhm. Mich dann einmal, wie gesagt, nochmal hingesetzt nach dem Ausbildungsabbruch. Also ich habe diese Ausbildung, habe ich ein halbes Jahr durchgezogen, wurde aber innerlich einfach immer unglücklicher, weil, ich sag mal, an der Kasse sitzen und Dosen einräumen, ich will das gar nicht schlecht reden, diejenigen, die den Job gerne machen, die ist schön für die. Soll jeder das machen, woran er Spaß hat oder ich sag mal, das, was ihm liegt. Aber für mich war das einfach nichts. Ich bin eher so ein Mensch, ich brauche Denkarbeit, würde ich sagen. Habe dann eben den Neustart gemacht und zwar habe ich geschaut, was kann ich machen. Über eine schulische Ausbildung zum Wirtschaftsassistent, das heißt heute staatlich geprüfter kaufmännischer Assistent, klingt alles ein bisschen wichtiger und höher als es ist, würde ich das mal vorsichtig behaupten. Okay. Habe ich angefangen, aber nicht mit dem Ziel, diese Ausbildung zu bekommen, sondern konnte damit nebenbei die Fachhochschulreife erwerben. Mhm. Weil ich wusste dann auf jeden Fall, wenn ich jetzt nochmal den Bildungsweg gehe, dann möchte ich auch gerne versuchen, ein Studium fertig zu bekommen. Habe dann das große Glück gehabt, dass ich, also während dieser Ausbildung konnte ich mir eine Fachrichtung aussuchen, habe dann Datenverarbeitung gewählt, weil ich schon immer so ein interessierter, ich sag mal, Hobby-PC-Schrauber war in meiner Jugend und hatte dann das große Glück, dass ich einen wirklich, wirklich guten Informatiklehrer hatte. Das ist wirklich immer noch heutzutage sehr selten, würde ich sagen. Mhm. Aber der hatte damals mit uns Programmierprojekt gemacht über ein ganzes Schuljahr hinweg und hat einen eBay-Klon nachgebaut sozusagen. Da habe ich dann gemerkt, das ist voll mein Ding. Dementsprechend in diesen Schulfächern dann auch, dadurch, dass es mir lag, eben gute Noten bekommen und wusste auch ab dem Zeitpunkt, es soll in diese Richtung für mich gehen. Dann noch einen kleinen Abschweifer gemacht, dadurch, dass mir auch das Thema Buchhaltung lag, komischerweise, okay. Habe ich danach nach der Schule erstmal mir gesagt, ich werde jetzt erstmal nochmal ein bisschen Geld verdienen und dann nebenbei schaue ich mich nach Studiengängen um. Währenddessen ich in der Buchhaltung gearbeitet hatte, hatte der Mann von meiner Chefin, der hatte ein Gewerbe sozusagen, ein Nebengewerbe, und hat dort Webseiten und so weiter gebaut. Aber wirklich nur so statische, ganz einfache Webseiten, die man heutzutage eigentlich kaum noch sieht, würde ich sagen. Aber immer wenn es dann, ich sag mal, dynamischer wurde oder ich mehr Ansprüche hatte an die Webseite, schon in Richtung eher einer Software, kam der Mann von meiner Chefin eben nicht unbedingt weiter. Und dadurch, dass er wusste, dass ich so ein Interesse dran habe, hatte er mal mich gefragt, wie sieht das aus? Hast du da eine Idee? Wie kann man das machen? Dann habe ich angefangen, dort mit einzusteigen. Irgendwann war es dann tatsächlich so weit, dass die Kunden nicht mehr auf ihn zukamen, sondern immer auf mich. Und dann entstand da echt so ein blöder Streit und viele Missverständnisse und sorgte dann, das kam dann dazu oder führte dazu, dass ich dort gekündigt wurde, weil es hieß, ich klaue die Kunden. Gut, war nicht meine Entscheidung, ich konnte dann damit leben. Ich hatte ja dann irgendwie ja doch ein Einkommen, weil die Kunden dann tatsächlich auch eher zu mir gekommen sind. Ja. Und habe dann aber angefangen, eben Medieninformatik zu studieren. Ja, ganz klassisch nach dem Studium dann Job bekommen, als Praktikant eingestiegen und mich hochgearbeitet bis zum IT-Abteilungsleiter. Mhm. Genau, da habe ich aber jetzt ganz frisch, bin ich da auch raus sozusagen, bin jetzt, schlage mich wieder auf eigene Faust durch, bin selbstständig und versuche ein bisschen den Start ins Unternehmertum zu machen gerade. Und das ist mein Weg, wie ich da sozusagen rausgekommen bin. Und ich würde sagen, unterm Strich, also mit Ausdauer und Bildung bin ich da rausgekommen.
Ja, und ein bisschen Leidenschaft, ne? Also, und Glück gehört natürlich auch dazu, dass du dann auch deinen Weg gefunden hast, also dass dir Programmieren halt liegt. Und das findet ja auch nicht jeder.
Das war auch eher, wie gesagt, Zufall, würde ich sagen, dass ich da so drauf gestoßen bin. Einfach Dinge ausprobiert, einfach Dinge gewagt und dann irgendwann stößt du auf etwas, würde ich sagen, wo du merkst, okay, in die Richtung muss ich mal weiterbauen.
Ja, und mittlerweile, du hast es eben schon gesagt, bist du beruflich auch sehr erfolgreich gewesen. Du warst ja mehrere Jahre jetzt auch bei der Hochschule. Du hast ein Studium abgeschlossen, bist an der Börse mittlerweile gut investiert. Was würdest du denn sagen, sind die größten Learnings, die du auf dem Weg dahin gemacht hast?
Also ich würde mal bei den Learnings unterscheiden zwischen Learning fürs Leben, Learning an der Börse. Es geht aber ineinander über. Ich würde sagen, auf jeden Fall fürs Leben so unterm Strich, Verantwortung liegt immer bei einem selbst. Egal, was einem widerfährt. Der klassische Spruch, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Es ist halt immer eher so der Umgang mit Problemen und nicht das Problem selbst ist das Problem, würde ich sagen. Ja. Ich finde, so ist es auch an der Börse. Wie gehst du mit Entscheidungen um? Was machst du aus Entscheidungen? Was machst du aus Dingen, die mit deinen Investments passieren? Wie entscheidest du dich da? Wirfst du alles hin, wenn mal was schief lief? Oder machst du weiter und versuchst einfach aus einem Fehler gelernt zu haben? Ne? Mhm. Und ja, ich würde mal sagen, Learning an der Börse ganz spezifisch ist für mich persönlich, ist, dass mir Höchstrendite, wenn ich meine Investments auf die höchstmögliche Rendite auslege, dann geht es mir nicht gut. Dann werde ich unruhig. Es ist so, ich brauche eine gewisse Ruhe und Kontinuität bei meinen Investments, würde ich sagen. Natürlich habe ich auch Wachstumsunternehmen im Depot, die eine gewisse Volatilität haben. Mhm. Das Learning dazu dann ist, dass ich dazu dann mir auch ein Gegengewicht ins Depot lege. Also, keine Ahnung, Konsumgüteraktien oder sowas, die eben nicht so schwanken und so weiter. Mhm. Und das bringt mich natürlich zu einer gewissen Diversifikation. Das ist auf jeden Fall Learning. Da muss man eben gucken, wie ist man selbst aufgestellt, würde ich sagen. Oder was für ein Risikoprofil hat man. Unterm Strich würde ich sagen, man kann viel von anderen auf jeden Fall lernen, aber diese Learnings muss man auch wiederum selbst machen. Also mir wurde natürlich oft erzählt, kauf dir keine Zockerwerte. Ich habe es natürlich trotzdem gemacht. Ganz einfach aus dem Grunde, du musst bestimmte Fehler, muss man, glaube ich, einfach machen und die müssen mit Emotionen verbunden werden. Und erst dann festigen sie sich, würde ich sagen. Also klar, du kannst gewisse Fehler vermeiden, indem du anderen Leuten einfach zuhörst oder auch Bücher liest, also gute Literatur, die anschaffst, sie dir durchliest. Das bewahrt einen schon von einer gewissen Menge an Fehlern, aber man muss auch durch Fehler durch, würde ich sagen. Ein Learning auch, dass man an den Dingen, die man im Alltag verwendet, auch mitverdienen kann und so weiter. Also es kommt immer auf die Positionierung an, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Jetzt hast du schon ein bisschen was erzählt über Einzelaktien. Man muss dazu sagen, du bist tatsächlich aktiv investiert. Du hast ein ziemlich großes Portfolio mittlerweile. Ich glaube, von der Anzahl der Werte ist es ähnlich groß wie meins. Da stelle ich mir natürlich die Frage, warum hast du dir so viele Einzelwerte in dein Depot gelegt?
Ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall historisch entwickelt. Man merkt ja über die Jahre, wenn man an der Börse aktiv ist, was einem liegt und was nicht. Also welche Investments liegen einem und welche nicht. Und wie muss man sich insgesamt aufstellen, damit man eben mit diesen Investments gut leben kann.
Ja.
Und ich kann es total nachvollziehen, wenn mir jemand sagt, ich will ein konzentriertes Portfolio haben, weil das andere killt irgendwie die Rendite oder mindert die Rendite. Das ist absolut richtig. Allerdings, wie ich eben gerade auch schon erwähnt hatte, man muss es auch, glaube ich, für sich akzeptieren, wenn man nicht der Typ dafür ist. Also nicht der Typ dafür ist, jetzt ein konzentriertes Portfolio beispielsweise zu haben, weil man das eben, sage ich mal, für sich herausgefunden hat. Und das braucht einige Zeit, würde ich sagen. Mhm. Dann baut man sich nach und nach einfach sein Portfolio so auf, wie man sich damit gut fühlt.
Wie sieht denn jetzt insgesamt deine Asset-Allokation aus? Hast du jetzt nur Aktien oder hast du auch noch andere Assets?
Also ich habe nicht nur Aktien, also unterm Strich, ich hatte mir notiert für diese Frage, 90% Humankapital und 10% Rest. Okay. Klar, aber wir konzentrieren uns mal eher auf den Rest. Also der allergrößte Teil sind natürlich für mich Einzelaktien, weil ich hatte es ja eingangs auch erwähnt, ich habe irgendwie so eine gewisse Leidenschaft fürs Investieren entwickelt. Mhm. Ich bin gerne bei den Unternehmen investiert, die ich selbst im Alltag nutze oder mit denen ich auch beruflich in Berührung komme. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich eine Cashquote. Die liegt aktuell, damit bin ich nicht ganz zufrieden, nur bei 10%. Hätte ich schon eher gerne in Richtung 20%. Da werde ich jetzt aber in Zukunft nochmal eben ein bisschen dran arbeiten, dass die Cashquote erhöht wird. Wir haben einen ganz kleinen Teil Rohstoffe, physisches Silber und einen ganz kleinen süßen Teil an Kryptowährungen. Sind aktuell nur 0,5%. Resultiert daraus, dass ich mich vor kurzem, vor einigen Tagen dazu entschieden habe, da jetzt auch langfristiger Positionen aufzubauen. Mhm. Allerdings soll das ein Zielwert, sag ich mal, in der Gesamtallokation von maximal erstmal 5% werden. Genau, da baue ich also gerade erst auf. Dann habe ich circa, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, aktuell 6% in ETFs. Mhm. Führt dann eben dazu, dass ich also Einzelaktienpositionen sind etwas über 80% durch die ETFs mit, was ja auch eigentlich im tieferen Sinne Einzelaktien sind. Mhm. Wenn man es herunterbricht, komme ich dann auf 85-86% so Einzelaktien, glaube ich, so grob über den Daumen gepeilt. Genau, aber ich bin mit der Allokation nicht ganz zufrieden, aber ich glaube, es ist auch niemals ein finaler Zustand bei mir, würde ich sagen, weil ich da gar nicht so viel Wert drauf lege, solange ich mich mit dem Investment eben wohlfühle.
Ja, ich glaube, das ist auch am wichtigsten, weil letztendlich ist so ein Portfolio natürlich was Lebendiges, was sich auch weiterentwickelt mit dir selber, auch als Anleger. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt. Generell bin ich aber so ein Verfechter von der Branchenaufteilung und die versuche ich schon relativ gleich zu halten. Das gelingt nicht immer, weil solche Geschichten wie die Corona-Pandemie führen dann eben dazu, dass dann Ungleichgewicht dann in die Asset-Allokation reinkommt und in die Branchenaufteilung. Und dann muss man es wieder anpassen. Mittlerweile bin ich aber wieder an dem Punkt, wo ich sage, genau so will ich das die nächsten Jahre weiterlaufen lassen.
Ja, genau. Also es muss eben immer für einen selbst passen. Das ist das Wichtigste. Da darf man sich auch nicht unbedingt zu sehr, also klar, man kann sich von anderen, ich sag mal, Inspiration holen und auch immer mal wieder die Gründe hinterfragen, warum macht derjenige das so? Weil es ist ja immer ein Learning, wenn du dich mit anderen austauschst, damit du einfach mal die Dinge auch aus deren Sicht, sage ich mal, siehst. Aber es muss ja für einen selbst nicht heißen, man muss das jetzt unbedingt so machen wie der andere, sondern da ist es eher dann, wie gesagt, wichtig, eben auf sich selbst zu achten, ne?
Das war bei dir aber auch ein Prozess, ne? Ich kann mich noch dran erinnern an unsere Gespräche im Bus. Wir sind ja oft auch zusammen zur Arbeit gefahren und da hast du dann auch gesagt, du hast dann diverse YouTube-Formate geguckt und fandst den Wert interessant und den hast dann Sachen gekauft und dann aber relativ schnell wieder verkauft.
Genau, also das war echt ein, ich würde sagen, auf jeden Fall in den ersten 2 Jahren viel zu viel hin und her Schiebereien gehabt, was meine Investments angeht. Das war aber auch notwendig, würde ich sagen, einfach für mich, um da eben so reinzukommen, wie ich da eben heute drin bin. Und um eben herauszufinden, so was kann ich mir denn langfristig vorstellen? In welche Art von Unternehmen und sowas alles kann ich mir vorstellen, einfach die Position liegen zu lassen? Und so dass eben auch mal, so wie im letzten Jahr eben, Corona-Crash, dass sowas eben passieren kann und ich aber trotzdem relativ gelassen bleibe und sage, ja, ich bleibe halt drinne. Das ist meine Strategie.
Wie sieht es denn bei den Aktieninvestments aus mit dem Thema Kennzahlen? Sind die dir wichtig oder achtest du auf andere Sachen wie beispielsweise jetzt die Dividende?
Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, unterschiedlich und hängt vom Unternehmen selbst ab und von der Branche auf jeden Fall. Also unterm Strich, KGV ist natürlich immer eine schöne Kennzahl für eine ganz, ganz grobe, aber wirklich auch nur eine ganz grobe Ersteinschätzung. Mhm. Die sagt aber natürlich oft nicht so viel aus. Man muss es auch hinterfragen, wenn KGV zu hoch ist. Man muss es aber genauso auch hinterfragen, wenn es zu niedrig ist. Es wird alles seine Gründe haben. Oder, na gut, nicht immer. Manchmal kann es auch sein, dass du was findest, wo die Börse es falsch einschätzt, deiner Meinung nach. Dann ist es natürlich ein gefundener Kauf. Aber unterm Strich würde ich sagen, sind für mich 2 sehr wichtige Kennzahlen. Auf jeden Fall, die Margen sind wichtig. Mhm. Und der Verschuldungsgrad ist mir sehr wichtig. Also ich würde sagen, dass ich bei, also klar, Aktien sind ja erstmal ein risikoreicheres Investment als natürlich Bausparer oder Tagesgeld. Ja.
Aber nur minimal.
Minimal, genau. Allerdings würde ich sagen, bin ich bei den Aktien dennoch eher konservativ unterwegs. Ich achte eben darauf, dass das Unternehmen eine finanziell stabile Situation hat, damit ich mir eben in solchen Crash-Jahren oder auch mal in Bärenmärkten, von denen ich jetzt natürlich leider noch nicht so viele mitgemacht habe, muss ich dazu sagen. Aber damit ich dort eben mich auf diese Situation schon mal einstelle und eben da auch gelassen durchgehen kann mit meinen Investments. Kennzahlen sind immer schön und wichtig. Noch wichtiger finde ich eigentlich aber das Geschäftsmodell. Kann ich es nachvollziehen? Kann ich es nicht nachvollziehen? Und kann ich es vor allem in die Zukunft denken? Das ist mir immer sehr wichtig. Also ich muss eine gewisse Einschätzung haben, ein gewisses Gefühl versuchen dafür zu entwickeln. Das gelingt natürlich nicht immer. Allerdings würde ich sagen, so Wichtigkeit ist so 60% Geschäftsmodell, 40% Kennzahlen. Und bei dem Geschäftsmodell zählt natürlich auch Management mit rein. Das darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Aber ich sage mal, bei einem Unternehmen wie Unilever oder Procter & Gamble und so weiter, also da würde ich, oder da gehe ich gerne per Sparplan rein und da ist mir dann, sind mir die Kennzahlen gar nicht so wichtig, wenn ich es über eine längere Zeit aufbaue und das eben so ein Unternehmen ist, was einfach langsam und kontinuierlich wächst und eine gewisse Ruhe einfach auch, sagen wir mal, hat oder mit sich bringt ins Depot bringt. Dividende hast du angesprochen. Ich glaube, bei Dividendenwerten, die ich sehr, sehr gerne mag, ist mir viel wichtiger die Zukunftsdividende als die heutige Dividende. Bringt ja nichts, wenn das Unternehmen oder das Geschäftsmodell wieder so aufgebaut ist, dass es heute alles an Dividenden rausfeuert, aber dann in Zukunft eben nichts mehr bringt. Oder auch das Payout-Ratio, also die Ausschüttungsquote einfach zu hoch ist, dann ist das für den Moment möglicherweise für den einen oder anderen was Gutes. Mhm. Ich finde es dann eher bedenklich, weil ich ja irgendwann das wirklich als zusätzliches Gehalt sehen möchte. Aktuell, klar, ich sehe es jetzt auch schon so, aber ich lasse es eben im Depot und reinvestiere es. Aber irgendwann soll ja auch mal der Zeitpunkt kommen, möchte man gegebenenfalls weniger arbeiten oder mehr aus seinen Investments eben herausziehen. Und daher eher der Gedanke auf die Zukunftsdividende als auf die heutige Dividende. Deswegen sehe ich auch zum Beispiel solche Unternehmen wie Amazon als einen Dividendenzahler der Zukunft, obwohl sie heute noch keine Dividende zahlen.
Ja, das ist spannend. Also bei Amazon wird sich ja in den nächsten Jahren generell einiges tun durch Abspaltung und sonst.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Ja, und dann wird es halt spannend zu sehen sein, wie sich der Laden dann weiterentwickelt.
Das wird in der Tat, aber das wird natürlich ein sehr, sehr spannender Moment, eine sehr spannende Zeit. Das wird auf jeden Fall kommen, da muss man sich nichts vormachen.
Nur die Frage, wann.
Genau, ich gehe einfach davon aus, dass ich dort in dem Fall von Amazon noch gewisse Werte einfach freisetzen. Sowas wie, ich gehe mal davon aus, wenn jetzt AWS sich abspalten würde, das würde einfach nochmal eine ganz andere Bewertung bekommen. Unterm Strich wäre das was für mich was Positives. Aber das wird man sehen. Ich kann falsch liegen.
Okay. Hast du denn eine bestimmte Branchen- und Länderaufteilung oder deckst du jetzt bestimmte Länder wie Asien dann ausschließlich über ETFs ab?
Jein, also ich habe eine Aufteilung, aber die ist natürlich wieder nicht in Stein gemeißelt, denn es gibt auch eigentlich nur eine Grundaufteilung. Also es ist nicht alles in genaue Prozentzahlen oder sowas festgelegt. Unterm Strich ist es so, ich habe 25% meiner Investments im Konsumgüterbereich. Das ist dann sowas wie Unilever, aber auch 3M, CVS Health, aber auch eine LVMH und so weiter. Also reines Konsumgeschäft. Das bringt mir einfach eine gewisse Kontinuität und Ruhe ins Depot und eine gewisse Ausschüttung auch schon. Aber als Informatiker liebe ich natürlich Technologiewerte. Das ist auch irgendwie mein Fachgebiet dann. Und die machen dann ebenfalls 25% aus. Das ist dann eben mein, sagen wir mal, mein Wachstumsanteil. Und der Rest verteilt sich dann auf andere Branchen. Aber sowas wie Biotech und so weiter ist natürlich auch dabei. Sowas wie Finanzsektor und so weiter ist dabei. Es ist eigentlich so ziemlich alles dabei, nur sehr wenige Branchen sind nicht dabei. Aber ich sag mal, in diesen anderen Branchen, die nicht Konsumgüter oder Technologie sind, da habe ich gar nicht so eine genaue Aufteilung. Und was die Länderaufteilung angeht, ist es so, dass ich 50% meiner Investments in den USA habe, also Nordamerika. Der Rest verteilt sich dann wieder so ziemlich wild. Ich achte da gar nicht so sehr drauf. Also es ist mir nur wichtig dadurch, dass ich 50% USA bereits habe, das nicht unbedingt weiter aufzubauen, sondern da dann eben zu gucken, dass ich in anderen Ländern die Investments aufbaue. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn ich jetzt kein Investment in den anderen Ländern finden würde, dann würde ich auch wieder auf die USA zurückgehen. Genau, und aktuell habe ich so einen kleinen Wunsch, ich möchte gerne Japan ein bisschen aufstocken, da habe ich eigentlich kaum was, obwohl es die drittgrößte Wirtschaft ist, also da möchte ich gerne ein bisschen was aufbauen, da sind die Bewertungen natürlich völlig andere, da kannst du nicht unbedingt mit dem gleichen Bewertungsmaßstab wie bei amerikanischen Aktien rangehen, aber das ist jetzt natürlich nur eine Überlegung, die ich noch nicht so final ausgereift überlegt habe. Genau, also Länderaufteilung vorhanden, nur grob, würde ich sagen.
Asien bildest du auch mit Einzelwerten ab oder generell jetzt über ETFs?
Weniger über Einzelaktien. Ich habe natürlich auch sowas wie eine JD.com oder eine Alibaba im Depot, die ja zuletzt nicht unbedingt gut liefen. Bin aber zum Glück schon länger dabei, dass es jetzt auch nicht so schlimm ist bei mir. Aber generell Asien habe ich dann verstärkt doch über ETFs abgebildet. Und zwar Emerging Markets ETF. Da bin ich drin, den bespare ich auch nach wie vor kontinuierlich weiter. Dann habe ich noch asiatischen Dividenden ETF, weil ich ja, wie gesagt, die Dividende ist für mich was Wichtiges auf jeden Fall, weil ich mich da gar nicht so aktuell herantraue, so tief in den Einzelaktienmarkt dort einzutauchen, ist da für mich der Dividenden-ETF die Wahl. Und um China selbst noch mal ein bisschen, sag mal, zu übergewichten, weil ich da einfach ja großes Wachstumspotenzial sehe, aber auch eben ein politisches Risiko, habe ich dort eben den China S&P 500 ETF drin. Genau, das ist mein hauptsächlich Asien-Anteil dann insgesamt. Ich habe noch einen weiteren ETF, einen Robotik-ETF. Das kam daher, dass ich da in die Branche ein bisschen rein wollte vor einigen Jahren, aber mich da auf Einzelinvestments gar nicht so sehr einlassen wollte, also gar nicht so sehr zugetraut habe, weil da ja noch sehr, sehr viel im Umbruch war und auch immer noch ist, würde ich sagen.
Ich finde das sehr spannend. Du hast ja beim Entertainment hast du zwei Programmierschmieden, und zwar Take-Two und CD-Projekt. Das sind Sachen, die bilde ich tatsächlich auch jetzt mit dem Themen-ETF ab, weil da würde ich auch nicht reingehen. Warum bist du da reingegangen?
Den Bereich werde ich sogar noch ausbauen bei mir. Also Gaming ist eine große Sache. Ich bin Gamer. Ja, bei Take-Two, da gab es für mich mal einen Zeitpunkt, dass ich da für mich günstig reingekommen bin. Ich bin von der Firma selbst überzeugt. Die Produkte, ich liebe sie. Wie gesagt, das ist auch dann so eine psychologische Komponente für mich. Bei den Produkten, wo ich Potenzial sehe und sie auch noch gerne habe, dann bin ich echt, dann will ich dabei sein. Mhm. Und selbst wenn es dann die eine oder andere Firma gibt, wo ich rein von den Kennzahlen und so weiter her einfach ein bisschen mehr Potenzial zwar heraussehen oder wahrnehmen kann oder mögliches Potenzial sehe, dann ist es mir dennoch wichtig, eher auf das Produkt zu gehen, wo ich dennoch Gewinn in Zukunft sehe, aber auch eben diese psychologische Komponente für mich dabei ist, dass ich mit diesem Investment einfach gut umgehen kann. Und das ist mir dann eher wichtiger als das 1 oder 2 oder 3% Rendite, die 1 oder 2% Rendite mehr. Also die, auf die verzichte ich dann bewusst, muss ich sagen, oder möglicherweise bewusst und bin dann eher bei den Produkten, die ich mag.
Deine größten Positionen sind Nvidia, Alphabet und Amazon. Das kommt aber dadurch, dass sie so extrem gewachsen sind, alle drei, oder?
Da habe ich scheinbar gute Zeitpunkte erwischt. Es gab, aber ich erinnere mich tatsächlich an eine Zeit, das klingt, als wäre ich jetzt schon 100 Jahre dabei. Ich sag mal so, wenn man mit anderen Investoren sich austauscht, dann gab es eigentlich nie wirklich eine Zeit, wo die Masse behauptet hat, Amazon oder Alphabet wären nicht teuer bewertet. Mhm. Ich glaube, es gibt einfach bestimmte Werte, die bringen einfach so viel Potenzial mit und sind einfach so gut aufgestellt. Die wird es niemals, ich sage niemals nie, ne? Aber die wird es einfach sehr selten zu Zeitpunkten geben, wo sie mal günstig, wirklich günstig sind. Ich glaube, da ist es wichtig, eher die Zukunft zu sehen. Und, bei Nvidia war es so, die habe ich tatsächlich nach dem ersten großen Crash der Kryptowährung, 2017 war das, glaube ich, ne? Genau, gekauft, nachdem dann Kryptowährungen erstmal überhaupt nicht mehr cool waren und jeder irgendwie das Interesse am Mining und so weiter verloren hatte und dementsprechend ist da auch Nvidia mit eingebrochen. Dadurch, dass Nvidia aber so gut aufgestellt ist für die Zukunft und in so vielen Bereichen tätig ist, habe ich mir gesagt, das kann ich mir nicht nehmen lassen. Da muss ich jetzt einsteigen. Ist jetzt tatsächlich mittlerweile fast ein Ten-Bagger. Mhm. Ich habe auch mittlerweile meinen Einstand bei, ich glaube, 500 oder 600% Rendite herausgenommen, sodass es nur noch Gewinn drin ist sozusagen. Und das ist dann noch die größte Position. Also manchmal muss man Chancen einfach wahrnehmen, sich trauen und durchhalten.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Fehlentscheidungen gehören ja auch an der Börse dazu. Und ich weiß aus unseren Gesprächen, dass du auch welche gemacht hast. Aus welchen hast du denn am meisten gelernt?
Ich würde sagen, das Thema Timing, da habe ich am meisten Learnings mitnehmen können. Und zwar bei zu frühen Verkäufen, muss ich sagen. Gar nicht bei Käufen, sondern da war ich noch relativ frisch an der Börse und war bei Microsoft eingestiegen. Und dann irgendwann kam so ein Zeitpunkt, da hatte ich ja Microsoft mit 30% Gewinn im Depot und ich dachte mir, weil ich ja an die Zinsennummer vom Tagesgeld und von Bausparern gewöhnt war, mit 30% Rendite, Mensch, ey, in so kurzer Zeit, das musst du jetzt verkaufen, das musst du mitnehmen. Das ist natürlich rückblickend ein großer Fehler gewesen. Mhm. Und von daher, das habe ich aber tatsächlich jetzt schon öfters gehabt noch in meiner Börsenzeit, dass ich mit zu frühen Verkäufen einfach vieles verpasst habe. Deswegen versuche ich mich auf jeden Fall an viel, viel längerfristiges Denken zu gewöhnen. Mittlerweile würde ich sagen, bin ich da ganz gut drin. Und weitere Learnings, auf jeden Fall Überoptimierung, macht auf jeden Fall die Rendite kaputt. Wenn man sich vorher eingesteht, für mich sind jetzt die volatilsten Werte sind für mich nichts. Ich steige lieber auf konservativere Unternehmen um. Dann würde ich sagen, bewahrt man sich selbst vor einer schlechteren Rendite, auch wenn man bewusst weniger Rendite eingeht. Und auf jeden Fall auch ein großer Fehler, aufgrund irgendwelcher Nachrichtenartikel oder sowas, Aktien zu verkaufen. Also da muss ich mir das auch immer selbst auf die Fahnen schreiben. Ganz speziell Crash-Propheten sind natürlich immer ganz weit oben dabei. Sie kommunizieren immer so, das klingt super dramatisch und als würde morgen die Welt untergehen. Ist bisher aber noch nicht passiert.
Ja, du sagst wirklich wichtige Sachen. Mir ging das ja am Anfang genauso. Ich habe beispielsweise Netflix auch mit 30% Gewinn verkauft und dann sind die explodiert. Das sind immer so Sachen, da lernt man eine ganze Menge draus. Microsoft habe ich zum Glück nicht verkauft. Die habe ich nach wie vor jetzt seit 7 Jahren im Depot und die haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Aber es ist schon enorm wichtig, da langfristig zu denken. Und kurzfristige Investments kann man natürlich auch machen, aber dann eben nicht mit so großen Summen. Und ich meine mich zu erinnern, dass du beispielsweise auch in Vapiano investiert warst. Ne?
Stimmt. Ja, stimmt, das habe ich schon verdrängt. Ja, das war ein großer Fehler auf jeden Fall. Das war bisher auch, würde ich sagen, immer noch wahrscheinlich mein größter Verlust. Ich glaube, Vapiano war einfach eine Zeit lang auf jeden Fall gehypt. Und ich hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, das würde sich durchsetzen. Ich glaube aber, ich habe zu dem Zeitpunkt vielleicht auch schon ein bisschen zu wenig von Kennzahlen vielleicht verstanden. Das kann sein. Hab dann aber, also vor dem wirklich großen Kurssturz bei Vapiano war ich zum Glück schon raus, aber dennoch habe ich, glaube ich, 60% Verlust dann auch realisiert. Zum Glück muss man ja sagen, also sonst wäre es ja ein 100% Verlust geworden. Genau, aber da war mein Investment Case, das könnte ja sowas werden wie McDonald's, das möchte ich nicht verpassen, aber ja, gut, muss ich mir auf die Stirn schreiben. Da habe ich auch zu viel erwartet. Genau, das war auf jeden Fall mein größter Fehler.
Bei Wirecard warst du aber nicht mit drin, ne?
Nee, bei Wirecard war ich nicht dabei, aber ich kenne tatsächlich welche, die waren dabei. Da war ich dann immer auf der Seite, da werde ich nicht reingehen. Das ist mir zu heiß. Das sind dann immer die Diskussionen, das sind, also gar nicht so negativ gemeint, aber da hat man dann auch oft Diskussionen mit Leuten, wenn man seinen, ich sag mal, konservativeren Investmentstil vertritt. So ein konservativerer Investmentstil wird häufig von Leuten kritisiert, die einfach so ein Überrisiko eingehen. Fällt mir immer wieder auf. Das ist ja auch oft mit wenn man sich mit Leuten aus der Kryptowährungsszene austauscht. Also Leute, die sehr, sehr hohe Risikobereitschaft haben, mit denen kommt man dann oft in so eine, ja, keine Streitereien, aber ja, Diskussion. Und ja, es ist auf jeden Fall eine eigenartige Beobachtung, die ich da immer mache, dass Leute einen den konservativeren Investmentziel eher schlecht reden, würde ich schon fast sagen, dabei aber selbst eigentlich ein super hohes Risiko eingehen. Also auf jeden Fall eine kleine Beobachtung.
Ja, aber es ist natürlich immer der persönliche Risikograd, der entscheidend ist. Und manche haben halt eine höhere Risikotoleranz und können dann trotzdem schlafen. Bei mir wäre es zum Beispiel auch der Fall, dass ich dann nicht schlafen könnte, ähnlich wie bei dir. Ich finde, das sollte man jedem auch zugestehen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist nichts, wo man jemandem irgendwie reinreden sollte. Immer gerne drüber austauschen und so weiter und versuchen, so kann man davon für sich natürlich selbst irgendwie was mitnehmen aus den Gesprächen oder auch an Inspirationen, aber das muss ja nicht, man muss deswegen nicht sein Investment Case über den Haufen werfen.
Nutzt du denn, um an Informationen zu kommen, bestimmte Tools oder Webseiten, um Aktien auszuwählen?
Also hauptsächlich benutze ich, würde ich sagen, tatsächlich Standard-Webseiten, also sowas wie onvista.de oder sowas, um mal hier und da eine Kennzahl rauszusuchen. Mhm. Es gibt ein Tool, was ich ab und zu mal nutze, das nennt sich Simply Walls. Ich glaube, es wird für Simply Wall Street stehen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ist so ein Übersichtstool, wo du auch ein paar Kennzahlen angezeigt bekommst und so weiter. Verschuldungsgrad, also was bekommst du angezeigt. Das benutze ich manchmal. Dadurch, dass ich aber gar nicht so oft, also ich bin relativ ruhig geworden, was neue Zukäufe angeht in letzter Zeit. Dadurch benutze ich da jetzt auch kein, also habe ich da jetzt auch kein Abo abgeschlossen. Man kann dort 5 Investments immer zeitgleich beobachten. Das hat für mich bisher gereicht. Natürlich gucke ich mal, ob es irgendwo was in dem Aktienfinder oder sowas gibt, wenn ich da gerade was Spezielles suche. Das ist aber wirklich total verschieden. Also ich habe da keine feste Vorgehensweise. Vieles hole ich mir tatsächlich aus den Geschäftsberichten selbst. Eine Zeit lang hatte ich sogar mal ein eigenes Tool programmiert, was mir über meine Gesamtinvestments hinweg sagen kann, also auch über ETFs hinweg, wie viel Prozent ich genau in welchem Unternehmen habe. Das habe ich eine Zeit lang genutzt, aber es ist natürlich jetzt keine Kennzahlenauswahl, sondern nur so für die Gesamtbeobachtung meines Depots. Aber ansonsten, das ist unterschiedlich, würde ich sagen. Also je nachdem, was für Kennzahlen ich gerade zu welchem Unternehmen benötige.
Jetzt hast du ja gesagt, du hast ein Vermögen auch aufgebaut und du hast angefangen, anders zu denken. Wenn du jetzt zurückblickst, wie zufrieden bist du denn jetzt mit deinem Vermögensaufbau? Hat sich das alles gut entwickelt, so wie du das erhofft hast? Oder gibt es da noch Potenzial, wo du dann an den Stellschrauben drehen musst?
Ja, also rückblickend bin ich auf jeden Fall zufrieden. Unterm Strich, ich glaube, nur ein Jahr eine negative Rendite gehabt bisher. Ich glaube, das war 2018. 2018 gab es ja am Ende des Jahres so einen kleinen Crash, wäre übertrieben, eine Korrektur, ne? Die ich aber allerdings natürlich für Zukäufe genutzt habe und dann wieder 2019 war wieder ein Bombenjahr. Also da habe ich es wieder rausgeholt sozusagen und unterm Strich bin ich zufrieden. Sehe mein Depot aber, wie gesagt, niemals als 100% fertig an. Ist halt wie eine Software, die lebt, die wird auch nie fertig. Von daher wird es immer mal wieder Änderungen geben. Zum Beispiel jetzt in der Gesamtallokation habe ich ja gesagt, ich möchte zum Beispiel Kryptowährungen möchte ich ein bisschen aufbauen. Und ich sag mal so, von den guten Aktien hat man ja sowieso immer zu wenig.
Ja, das stimmt natürlich. Auf wie viele Depots setzt du denn?
Aktuell habe ich 4 Depots. Da bin ich aber tatsächlich gerade am Hin und Her switchen und überlegen, sage ich mal. Ich hatte jetzt große Zeit lang mein größtes bei OnVista. Das habe ich allerdings zu Comdirect umgezogen, weil ich mich da einfach insgesamt ein bisschen wohler fühle, muss ich sagen. War nicht hundertprozentig zufrieden mit OnVista, kann es aber auch verstehen, wenn damit Leute zufrieden sind. Denn bei Trade Republic bin ich, allerdings bin ich da auch wieder weggezogen. Da haben mich ein paar Sachen einmal gestört. Jetzt gerade schaue ich mir Scalable an, habe da auch schon ein paar Investments getätigt. Fühlt sich ganz gut an, auf jeden Fall. Kostenmäßig ist das natürlich super bei Scalable. Nachteil wiederum, hast du viele Handelsplätze nicht. Ne? Und aufgrund dessen möchte ich mir auf jeden Fall Smart Broker nochmal anschauen demnächst. Mein größtes Depot habe ich, wie gesagt, bei der Comdirect. Ganz einfach, es fühlt sich gut an. Es gibt guten Support, wenn mal was sein sollte. Und ich habe da immer das, da bin ich auch wieder ein bisschen konservativer unterwegs, muss ich sagen. Das, was sich für mich besser anfühlt, da bin ich lieber. Also bin da gar nicht so kostenoptimierend unterwegs, auch wenn ich festgestellt habe, ich muss meine Kosten optimieren oder an der Stelle habe ich auf jeden Fall Einsparpotenzial und deswegen schaue ich mich da gerade eben so ein bisschen um. Was mich da aber zuerst eben zu Scalable gebracht hat, aber da stört mich eben die Auswahl der Handelsplätze schon wieder, muss ich sagen.
Comdirect ist natürlich auch der teuerste Anbieter, muss man halt auch sagen, weil da zahlt man im Schnitt um die 15 Euro pro Trade und da überlegst du dir halt 2-3 Mal, ob du überhaupt einen Kauf oder Verkauf tätigst.
Definitiv, also deswegen mache ich da auch keine zu kleinen Käufe mehr, es sei denn, es gibt eine Aktie als Sparplan. Da benutze ich auch ganz gerne mal tatsächlich einen Sparplan als Einmal-Invest. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, vor kurzem habe ich Facebook bzw. Meta nachgekauft, wollte jetzt nicht so viel reinstecken, weil ich da schon eine Position habe eben, habe dann eben einen einmaligen Sparplan, der danach auch wieder beendet wurde, eben angelegt und gehe da so eben einmalig dann rein bei der Comdirect. Wenn es denen eben über eine sparplanfähige Aktie möglich ist, dann ist das zumindest eine Überlegung, die man da anstellen kann, um ein bisschen Kosten zu sparen.
Und wie sieht es bei Kryptowährungen aus? Setzt du da auf bestimmte größere Plattformen oder hast du auch sowas wie Bison?
Da bin ich schon seit einigen Jahren bei Bitpanda. Ich habe aber auch, sag ich mal, Depots. Ich weiß nicht, nennt man das Depots? Ich denke schon. Also ich habe auch Wallets bei anderen Anbietern, bei Bitfinex zum Beispiel. Das ist eine große Börse sozusagen. Ich habe einen Account bei Coinbase. Aber da setze ich tatsächlich jetzt auf die Sparpläne von Bitpanda. Bitpanda, muss ich auch sagen, ist der eher wieder der teurere Anbieter. Allerdings ist das noch im Rahmen, finde ich. Also da auch eher wieder die für mich sich vertrauenswürdigere oder die Quelle, die sich vertrauenswürdiger anfühlt, die wähle ich dann wieder lieber.
Und welche Zukunftsziele hast du dir jetzt für dein Vermögen und generell gesetzt? Gibt es da irgendwelche Ziele, die du gerne erreichen möchtest in den nächsten Jahren?
Also das Depot soll natürlich eine unendliche Größe erreichen. Genau, wie gesagt, Ziele, ja, Kryptowährungen aufbauen. Bisher war ich da immer nur kurzfristig unterwegs. Da möchte ich jetzt aber, wie gesagt, über einen Sparplan ein bisschen mehr rein. Ansonsten, ich habe natürlich immer eine Watchlist, die ich beobachte, Unternehmen, die ich einfach gerne hätte, wo ich bisher einfach noch keinen Einstieg gefunden habe, entweder weil es zu teuer ist oder weil die Cashquote wie aktuell leider gerade nicht so für mich zufriedenstellend ist. Mhm. Genau, also da habe ich definitiv ein paar Wunsch-Investments, die ich noch tätigen möchte oder Ziele. Ja, und ansonstige Ziele so fürs Leben. Dann natürlich ist das Typische dabei. Haus kaufen, Familie gründen, viel reisen. Das ist der Klassiker. Ich denke, das ist ganz normal. Ansonsten, ja, ich möchte auf jeden Fall nochmal gerne 2 Jahre mindestens im Ausland verbringen. Das ist aktuell ein bisschen schwierig. Ja. In der aktuellen Phase eben. Ich hoffe, das wird sich natürlich ändern. Hofft natürlich jeder. Und wird sich auch irgendwann wieder ändern. Also ich bin da optimistisch zumindest. Genau, und mein eigenes Startup, was ich gegründet habe, das möchte ich natürlich größer machen. Damit natürlich auch erfolgreich werden. Das sind so meine Ziele.
Na, da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute für, dass du sie dann auch erreichst. Und jetzt habe ich zum Abschluss nochmal das obligatorische Word Shuffle und habe mir da so ein paar Begriffe überlegt, wo du auch viel zu sagen kannst. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Motivation.
Muss man haben, aber kann man auch entwickeln, würde ich sagen. Wenn man gerade mal eine Zeit hat, wo man keine Motivation hat, schaue ich mir zumindest gerne Leute an oder Geschichten von Leuten an, die einiges erreicht haben. Daraus entwickle ich zumindest eigene Motivation.
Was sind das für Leute?
Ganz speziell, also bei mir geht es irgendwie immer um Unternehmensgründer oder irgendwelche Investmentlegenden, auch klassisch wie Warren Buffett oder sowas. Aber auch irgendwelche Persönlichkeiten, weiß nicht, Jeff Bezos oder sowas. Also je nachdem, was einem so liegt. Also bei mir ist es immer eher im Unternehmertum irgendwie angesiedelt. Da habe ich irgendwie großes Interesse dran. So ist es bei mir.
Okay, dann kommen wir zum zweiten Begriff. Das ist Kolumbien.
Kolumbien, oh ja, das war meine erste wirkliche Reise, würde ich mal sagen. Also auf jeden Fall erste große Reise. Mein erstes großes Reiseziel. Und da mit Kolumbien habe ich erst angefangen, ich sage mal, andere Kulturen kennenzulernen. Also ich bin Anfang 2020 war ich in Medellin. Und also ganz einfach, weil meine Freundin und ich wollten mal einfach ein völlig anderes Reiseziel nehmen, was nicht so klassisch ist. Also wir waren natürlich auch mal auf Mallorca und so weiter, schöne Insel und so. Ich sag mal, kulturell ist das jetzt nicht wirklich was anderes. Und deswegen haben wir mal einfach Kolumbien gewählt und da habe ich erst so kennengelernt für mich, was Reisen eigentlich bedeutet. Und auf jeden Fall eine Leidenschaft für das Land entwickelt, weil es ein sehr, sehr, sehr schönes Land ist. Und auch wenn die Kommunikation mit den Menschen dort nicht ganz einfach ist, dann ist sie aber trotzdem sehr herzlich.
Ja, und da ist ja gerade Corona hier ausgebrochen. In Kolumbien war das noch nicht so. Und das war dann auch eine besondere Zeit, in der du da in Kolumbien warst, ne?
Ja, also man hat schon gemerkt, irgendwas war auf jeden Fall im Umbruch, weil mich die inländischen Leute eben darauf angesprochen haben, als sie gehört haben oder als sie mitbekommen haben, dass ich aus Deutschland komme, weil in Deutschland es gerade losging. Mhm. Was ist denn da los in Deutschland und so weiter? Habe ich gesagt, boah, keine Ahnung, die Deutschen machen sich immer so viel Sorgen. Also ich würde das jetzt nicht zu ernst nehmen. Ich habe es natürlich vollkommen unterschätzt. Als ich dann wiederkam, war sofort Lockdown. Also da war ich auch schon total überrascht. Ich habe mich da ganz bewusst gerne also von den Nachrichten ferngehalten. Das mache ich sowieso allgemein, muss ich sagen, sehr gerne. Ich bin nicht immer up to date, was Nachrichten angeht. Ganz einfach, weil es mir gut tut, mich nicht wegen jeder Sache verrückt zu machen. Mhm. Okay, bei Corona habe ich es leicht unterschätzt.
Ja, nicht nur du. Ich glaube, das haben fast alle unterschätzt. Und jetzt haben wir nach wie vor immer noch die Corona-Situation und mal schauen, wie lange das noch so weitergeht.
Ja, definitiv. Aber da muss ich auch sagen, Corona war zeitgleich ein Learning, um nochmal auf das Learning von vorhin zurückzukommen kurz. Mhm. Da finde ich, kann man sich auf jeden Fall gerade die Zitate von Costolani nochmal ans Herz legen. An der Börse ist eben alles möglich, sogar das Gegenteil. Und wenn man überlegt, was für eine Situation wir eigentlich gerade haben, dann hätte ich vor einigen Jahren auf jeden Fall nicht dran gedacht, in so einer Situation Geld irgendwo zu investieren. Mhm. Natürlich haben wir hier und da mal irgendwie jetzt auch eine kleine Übertreibung, wahrscheinlich, aber da kann man mal sehen, dass man dennoch auch in so einer Phase investiert sein sollte. Weil was hätte man sonst eben an Rendite verloren?
Es gibt natürlich diverse Blasenbildungen, wenn du dir jetzt so Unternehmen anguckst wie Tesla oder Rivian, die ja durch die Decke schießen seit dem Börsengang und keiner weiß warum. Also solche Blasen gibt es natürlich auch.
Ja, klar, das gehört auch dazu, ne? Aber so insgesamt, man hätte doch, glaube ich, was verpasst.
Das sowieso. Und mittlerweile ist sowieso Anlage Notstand. Mhm. Kannst ja nicht groß anders investieren als an der Börse.
Ja, was willst du machen, ne? Ja.
Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist nebenberufliche Selbstständigkeit.
Ja, ich glaube, wenn man sich selber was aufbauen möchte, dann führen da relativ wenige Wege dran vorbei. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, du hast eine coole Idee, schreibst einen Businessplan und suchst dir Investoren. Der einfachere oder für mich bessere Weg war einfach die nebenberufliche Selbstständigkeit. Und man geht da natürlich durch eine Phase von sehr, sehr viel Arbeitszeiten und nach hohen Belastungen, aber ich würde sagen, sie stärkt einen auch.
Und das ist natürlich auch ein Auf und Ab, ne? Wenn du neben dem Beruf dann viel Zeit dann reinsteckst oder auch Geld, dann will man natürlich auch, dass es erfolgreich wird. Bei dir war es ja am Ende auch erfolgreich.
Ja, also im Moment kann ich mich zumindest nicht beklagen, sagen wir mal so. Es kann sich natürlich auch irgendwann mal ändern. Es wird auch schwere Zeiten wieder geben. Klar, als Softwareentwickler bin ich jetzt aktuell sehr gefragt. Werde mich langfristig auch auf andere Zeiten einstellen, weil irgendwann wird in meinem Leben auch mal eine andere Zeit kommen. Aber dafür habe ich ja meine Depot-Investments und so weiter. Das eigene Unternehmen, was man aufbaut. Aber ja, also meiner Meinung nach oder für meinen Weg führte da eben kein Weg dran vorbei.
Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff Rockmusik.
Da bist du bei mir eigentlich genau richtig. Ich höre eigentlich fast nur Rockmusik. Natürlich Rockmusik selbst kann man auch mal wieder in Bereiche aufsplitten. Da bin ich eigentlich aber in fast jedem Bereich dabei und ganz besonders bei meiner Lieblingsband Tool.
Okay.
Höre ich, glaube ich, jeden Tag.
Aber du spielst auch selber Instrumente, ne?
Ich spiele auch selber Instrumente, genau. Ich spiele Gitarre, Bass und Schlagzeug und habe auch schon des Öfteren in eigenen Bands gespielt und war dann auch immer eher in der Rockmusik unterwegs.
Der nächste Begriff, da haben wir eigentlich fast die ganze Zeit drüber gesprochen, ist Humankapital.
Ist auf jeden Fall das allerwichtigste Investment, weswegen ich ja auch vorhin bei der Frage gesagt hatte, 90% Humankapital und 10% der Rest. Mhm. Ganz einfach, weil ich davon überzeugt bin, würde ich jetzt bei null anfangen. Ich würde wieder dorthin kommen irgendwann, wo ich jetzt bin. Und das
ja, weil
mit
du
Humankapital.
Hast es einmal gelernt, ne?
Genau. Und das ist der wichtigste Weg eben. Und du machst halt, man macht einfach, meiner Meinung nach, immer eher das Geld aus sich, aus dem Wissen heraus. Mhm. Klar, es gibt auch Glückssituationen und all sowas, ne? Aber Humankapital ist einfach das Fundament.
Ja, und du musst halt überlegen, dein Weg war ja auch ein bisschen anders als bei mir jetzt beispielsweise und du hast eben auch den Weg hin zum Humankapital gewählt und hast nicht abgewunken und das gehört eben auch dazu.
Ja, das stimmt, ja. Also das war eben diese zweite Chance, die ich für mich wahrgenommen habe, über den Bildungsweg einfach versuchen, mehr aus der Lage zu machen.
Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist der vorletzte, das ist Fitness.
Fitness, ja, ist auch wichtig, sehr wichtig, auch um einen kühlen Kopf zu bewahren. Also bin der Meinung, sollte eigentlich jeder irgendwie in irgendeiner Form betreiben, einfach ganz für einen selbst, zum einen für Gesundheit, aber auch für den Umgang mit Stress. man muss ja nicht unbedingt das Ziel haben, jetzt irgendwie sehr, sehr muskulös zu werden oder so. Aber für eine gewisse körperliche und mentale Gesundheit ist es unumgänglich, finde ich.
Hm, ja, das sehe ich ja genauso. Und schließen möchte ich mit meinem Standardbegriff Glück.
Findet man nicht, wenn man es zu sehr sucht, würde ich sagen. Es kommt einfach. Man darf es nicht herbeirufen, sagen wir mal so.
Aha, das war jetzt fast philosophisch.
Ja, das ist aber auch ein Learning aus der Vergangenheit, sage ich mal so. Immer dann, wenn du dich darauf versteifst, jetzt irgendwie, dass das eine Glückssituation entsteht oder sowas, dann entsteht sie einfach nicht. Hm. Das war bei mir immer so.
Das kann ich absolut bestätigen. Also wenn man ständig nur auf der Suche nach dem Glück ist, dann kommt es einfach nicht. Sondern meistens kommt es nebenbei oder zufällig und das kann man gar nicht groß beeinflussen.
Mhm. Ja, definitiv.
Kevin, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Ja, sehr gerne. Freut mich, dabei gewesen zu sein.
Ja, soweit das Hörerinterview mit Kevin. In diesem Jahr wird es aller Voraussicht nach wieder mehr Hörerinterviews geben. Wenn du Lust hast, auch mal dabei zu sein, dann schreib mir doch einfach eine Mail an info@finanzrocker.net mit einer kurzen Begründung, warum du gut in den Finanzrocker-Podcast passen würdest. Ja, zum Abschluss habe ich noch 3 Bewertungen. Die erste stammt von FX Extrem und er oder sie schreibt: super Inhalt und gute Interviews. Zunächst mal vielen Dank für diesen umfangreichen Gratis-Podcast. Ich habe hier viel über Finanzen gelernt. Besonders gut finde ich die ruhige, keine hektische Sprache und unvollständige Sätze und souveräne Interviewführung. Überlegte Fragen, Interviewer ist merklich vorbereitet. Nachdem der Inhalt zum Thema Finanzen nun fast etwas in den Hintergrund rückt, überzeugt der Podcast weiterhin mit guten Interviewpartnern. Mach weiter so. Ja, herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Und ja, du hast recht. Also das Thema Finanzen rückt etwas in den Hintergrund, weil ich glaube, so dieses Themenfeld, wie erstelle ich jetzt ein Weltportfolio, das muss ich jetzt nicht mehr aufgreifen. Das wurde oft genug gemacht, auch bei der Finanzwiese rockt. Und man muss tatsächlich so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Das kann dann in Form von Hörerinterviews sein, das kann in Form von Kryptowährungen sein, das kann in Form von Banking sein oder dann eben auch die Kreditkarten, was sich da alles ändert, Konten oder eben auch das Thema Zukunft. Das ist ja ein heißes Diskussionsthema gewesen. Gerade die Folge mit dem Zukunftsforscher Eike Wenzel, die hat ja für viel Puls bei einigen gesorgt. Aber ist natürlich auch nochmal ein interessantes Thema, was eng verwoben ist mit dem Thema Wirtschaft und damit eben auch mit dem eigenen Portfolio. Und diese Blicke über den Tellerrand, die werde ich künftig weiterhin auch im Podcast haben. Ja, die zweite Bewertung stammt von Insight und er oder sie schreibt: Themen gut aufbereitet und diversifiziert. Sehr cooler Podcast, die unterschiedlichsten Themen zum Thema Geld. Höre ich immer wieder gerne. Danke. Ja, ich danke dir für die tolle Bewertung. Ja, die letzte Bewertung stammt von Kryptosurferin und sie schreibt: toller Podcast mit Mehrwert. Liebe Finanzrocker, ich höre deinen Podcast schon eine ganze Weile. Dabei ist mir oft deine Skepsis gegenüber Kryptowährungen aufgefallen. Darüber habe ich mich immer etwas gewundert. Aber ich freue mich, dass du dich in letzter Zeit immer öfter eben mit dieser gesunden Skepsis dem Thema widmest und näherst. Besonders gut hat mir die Folge mit Friedemann Brenneis gefallen, die aus meiner Sicht sehr ausgewogen und ausgeruht war. Weiter so. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung. Ja, ich glaube, die Skepsis, die war auch angebracht gegenüber den Kryptowährungen. Aber ich glaube, den Aufhänger, den gab es tatsächlich durch das Interview mit Professor Philipp Sandner. Und das hatte ich ja im Dezember 2020 und das hat mir so gut gefallen, dass ich gerne noch ein bisschen mehr machen wollte. Dann folgte das Interview mit Ritchie von der Börse Stuttgart und ja, jetzt eben das mit Friedemann Brenneis, da sind wir jetzt noch tiefer reingegangen. Mein Ziel wird es jetzt sein, zu gucken, wer könnte da noch passen und wer könnte auch Themen abseits von Bitcoin ganz gut erläutern. Und ich bin gespannt, was für Themen ich da noch ausbuddeln werde. Und ja, freut mich natürlich, dass diese Folgen dann auch so gut ankommen. Damit habe ich persönlich nicht so gerechnet, gerade weil es eben nicht um diesen Hype geht und diese FOMO-Geschichte, also Fear of Missing Out, dass man da nicht an der unheimlich großen Rendite bei den Kryptowährungen teilhaben kann oder teilhaben muss. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja, damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es erst wieder in 3 Wochen zu hören. Dann habe ich wieder eine Solo-Folge für dich. Lass dich überraschen, um was es geht. Bis dahin wünsche ich dir aber erstmal alles Gute und sage ciao, bis zum nächsten Mal.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.